Einen schönen guten Tag, Herr Lochthofen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Espresso-Plausch.
Grüße Sie auch und natürlich unsere Zuhörer.
Das Thema Sport ist für mich manchmal etwas übergriffig. Wenn ich Massenmedien am Wochenende, schon manchmal Freitag, genießen möchte, werde ich überfordert damit, dass die Sportthemen so vieles überlagern. Allein in der Tagesschau, die Prozentsatz an Sportmeldungen in den Infokanälen, Sport, Sport, Sport. Wenn ich mich nicht dafür interessiere, dann habe ich es schwer. Ähnlich ist es wahrscheinlich auch beim Thema Karneval oder Fasching, oder?
Da bin ich etwas anderer Meinung. Also ich bin jetzt auch kein absoluter Sportfan. Ich mache meine Dinge natürlich für mich und schaue mir dies oder jenes mal eine Weltmeisterschaft Fußball mal ganz gern an. Aber ich glaube, das ist eigentlich zurückgedrängt worden. Also in der Zeit der Ost-West-Konfrontation, also vor 30 Jahren, war das auch hochpolitisch aufgeladen. Also ich glaube, das war noch stärker präsent, also allein in der DDR, was man da alles veranstaltet hat, um beim Sport vorne mit dran zu sein als kleines Land. Also ich glaube, das ist nur jetzt so, sage ich mal, weil es natürlich, wenn man den Fußball nimmt, Hunderttausende am Wochenende anzieht, da muss man auch darauf reagieren. Also ich würde sagen, es ist eher zurückgegangen, als dass es stärker geworden ist.
Wahrscheinlich ist immer natürlich die Frage der Wahrnehmung. Trotzdem, warum übt Sport so eine große Faszination aus, sie anzuschauen, wie andere Höchstleistung vollbringen und das möglich noch mit chemischen Hilfsmitteln?
Ich sehe gerade, Sie pirschen sich von der Seite an das Thema heran. Können wir mal eine grundsätzliche Sportsendung machen und schauen, was unsere Zuhörer noch dazu meinen. Bewegend ist natürlich schon, dass wir mit einem Schlag plötzlich wieder im Mittelpunkt des Weltgeschehens stehen. Stellen Sie sich vor, Sie würden das positiv für sich mal so eine Kampagne machen wollen, was das kosten würde. Negativ kriegen Sie es immer frei Haus. Und Erfurt mittendrin, das ist sicherlich überraschend, aber nicht wirklich jetzt so, dass man sagt, das ist unmöglich. Wir sind schon natürlich historisch auch etwas vorbelastet und dass das dann plötzlich hierher zurückkommt. Bemerkenswert fand ich, was ich mir hier nicht vorstellen kann, dass die Österreicher mitten in ein großes sportliches Event in Seefeld ihre Razzia und das Ganze gelegt haben, finde ich mutig. Hier würde man gleich von Nestbeschmutzern und Bösewichten reden und den guten, sauberen Sport schlecht machen. Also die Österreicher sind an der Stelle, hätte ich ihnen gar nicht zugetraut, also ziemlich konsequent vorgegangen, insofern ganz gut. Bemerkenswert ist, dass man in Thüringen zwar im Zentrum des Ereignisses liegt, also in Erfurt, aber im Großen und Ganzen, außer ein paar kleinen Kommentaren und ein bisschen, sage ich mal, lauwarme Berichterstattung, ja eigentlich sich mit dem Thema gar nicht beschäftigt, weil es muss ja Konsequenzen haben, wenn so viele Jahre, vermutlich 20 Jahre lang, von hier aus ein Netzwerk gesteuert worden ist und in Thüringen macht man ja keine Anstalten, jetzt mal wirklich hineinzuleuchten, überlässt das den Österreichern und den Münchnern. Also das finde ich ja schon merkwürdig, also in jeder Hinsicht. Und es passt natürlich wieder in jeder Hinsicht, also Doping und Osten, also auch nach 30 Jahren. Also insofern sind wir da in mehrerer Hinsicht angemeiert an dieser Stelle. Und ich sage jetzt mal, es ist ja fast lächerlich, wie die Reaktion des deutschen Sports ist. Also es ist ja noch kein deutscher Name dabei und so weiter. Also das kann ja wirklich nicht die Antwort auf das sein. Denken Sie mal dran, wie mit welcher Wollust man die russischen Dopingfälle hier verfolgt hat. Also was dafür für Recherchen angestellt worden sind, was auch richtig ist. Ich meine, jeder, der da betrügt, muss auch ans Licht gebracht werden. Aber plötzlich versagt man so stark hier im eigenen Land mit der Aufklärung. Das ist doch merkwürdig. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass der staatsgeförderte Dopingfall in der alten Bundesrepublik, das ist ja alles versandet, was man da untersucht hat. Also sobald es nicht die Russen und nicht die Stasi-Akten sind, scheint man da ja doch ziemlich saft- und kraftlos vorzugehen. Also insofern, ich bin ja mal gespannt, ob das sich noch dreht. Das heißt, es ist ja zu vermuten, die 40 Proben, die ja dann auch liegen mit Blut, die sind noch nicht zugeordnet, also konkreten Sportlern. Da werden noch ein paar interessante Namen auftauchen, denke ich mal.
Wir haben ja in Erfurt, scheint es mir, ein großes Talent, mafiöse Strukturen schön zu reden. Das fängt bei der Drangheta an. Das ist ja eine große mafiöse Struktur, die im Stillen operiert und hört bei den Dopingnetzwerken auf. Das ist ja, kann man als gute Erfurter Tradition möglicherweise bezeichnen. Ist ja schön. Ne? Das kann ja Donald Trump auch gut. Miese Dinge, so
ja
schön zu reden.
Sie sind weggekommen von unserem schönen Thema. Schon mal im Weltgeschehen, da wollen Sie zu Donald. Na gut, nehmen wir Donald.
Oder wollen Sie noch über Erfurt reden, über die mafiösen Strukturen?
Ich finde schon bemerkenswert, also die Parallelen, da kann man sich jetzt fragen, also wo liegen Zusammenhänge, ob die Drangheta tatsächlich was damit zu tun hat, aber Sie haben vollkommen recht. Also die Art und Weise, wie man hier auf so einen Fall auch in der Politik reagiert, es gibt ja, wenn ich es richtig sehe, Spottverantwortliche auch in den Parteien, es gibt Untersuchungsausschüsse, es gibt ja vieles, womit man sich beschäftigen kann, wenn man nicht an irgendeiner Stelle weiterkommt. Aber das so kalt abtropfen zu lassen und sagen, naja, ist noch kein Deutscher betroffen, da werden wir mal schauen, was dabei noch rauskommt. Und hat hier praktisch diese Praxis, also ich finde es ja interessant, allein die Tatsache, dass offensichtlich junge Leute immer wieder in die Praxis gebracht worden sind, die mit Sport sich beschäftigen, das heißt allein schon die Tatsache, dass es ja bekannt war, der Name ist ja nicht neu gewesen in dieser Szenerie, dass da niemand tatsächlich sich damit beschäftigt hat, trotz der Vorwürfe, die schon seit langem durch den Radsport und andere Dinge existieren. Und dazu kommt ja noch, dass wir in Thüringen eine ganze Reihe von Sportarten haben, die wirklich affin sind für Doping und alles, was damit zusammenhängt. Und wir natürlich ja, sag ich mal, schauen müssen, was ist da in der Vergangenheit, in der Gegenwart geschehen oder geschieht immer noch. Also das ist schon also merkwürdig, was da, das ist jetzt ganz mild ausgedrückt, was da passiert. Und jetzt sage ich mal, vom Fußball will ich gar nicht reden, weil Sie angefangen hatten mit Fußball.
Nee.
Da gibt's ja gar kein Doping, da geht ja gar kein Doping. Die essen nur Müsli zum Frühstück, nichts anderes.
Selbstverständlich.
Das heißt, wenn man da mal reinleuchtet, allein schon mal, ich sag mal, auf Kokain mal die Mannschaften durchtestet, da können ja höchstwahrscheinlich ganze Mannschaften nicht antreten am Wochenende. Aber gut, gehen wir zu Donald Trump.
Von Kokain zu Donald Trump, auch nicht schlecht.
Ja, ich vermute mal, da, wenn man seine Haare mal testet, könnte man auch einiges finden. Hm. Gar keine Frage.
Donald Trump, müssen wir jede Woche über den Typen reden? Ist er irgendwann Geschichte oder wird er die zweite Amtszeit machen? Das werden wir wahrscheinlich in ein paar Monaten, wann werden wir es eigentlich wissen?
Naja, wir haben noch anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre.
Der Wahlkampf läuft, der hat ja schon am Wochenende seinen Auftakt gehabt bei den Republikanern. Und die Republikaner, die ihn am Ende ja nicht wollten, weil sie natürlich merkten, dass das ein Halbverrückter ist. Aber inzwischen natürlich keiner sich mehr traut, etwas zu sagen, weil er dann im Wahlkampf möglicherweise von einem Teil seiner Wähler die Quittung präsentiert bekommt. Und dieser Auftritt in Vietnam mit dem, also allein die Reden, die er gehalten hat auf diesen Kim, und die Lobhymnen, also es ist schon schräg. Insofern, wir kommen gar nicht drum herum, um über ihn zu reden, weil einfach, erstens ist es natürlich der Mann, der der wichtigsten, mächtigsten Nation vorsteht, ob wir es wollen oder nicht. Und zweitens produziert er jede Woche Dinge, die normalerweise für jeden anderen amerikanischen Präsident gereicht hätten, einfach zurückzudrehen, zu sagen, ja, es ist vorbei. Wenn ich sehe, parallel lief ja zwischen diesen, sagen wir mal, Schmierentheater in Hanoi, lief ja in Amerika eine Anhörung einer seiner wichtigsten Berater, der ihn als Rassisten und was auch immer und dass er Schmiergeld für ihn bezahlt hat und so weiter, bezichtigt hat und das im Kongress, und das ist sicherlich angesichts dessen, welche Strafen drohen, wenn da jemand was Falsches erzählt hat, dass das doch Hand und Fuß hat, die ganze Geschichte. Und trotzdem geht das so weiter. Also das zeigt schon wie Verkommenheit an dieser Stelle.
Verkommenheit und Verwahrlosung habe ich der politischen Kultur. Ist die erst seit Donald Trump eingezogen oder kann man das nicht auch sogar weltweit beobachten? Ich frage mich immer, wann hat das eigentlich angefangen?
Naja gut, neu ist das nicht. Solange Menschen unterwegs sind, machen die auch Dummheiten und natürlich auch grässliche Dinge. Die Frage ist, ob das zur ganz normalen Situation wird. Das heißt, ein amerikanischer Präsident, der in den 70er Jahren ein paar Leute losschickt, in einem Hotel geheimes Material der Konkurrenten zu holen. Das ist, sag ich mal, angesichts dessen, was Donald Trump die Woche über produziert, ja lächerlich, dass der dann zurückgetreten worden ist. Das heißt also, wir haben ja eine Situation, selbst wenn das alles nachweisbar ist und eigentlich nicht tragbar ist für den Präsidenten, wird er trotzdem nicht zurücktreten, weil die Mehrheitsverhältnisse vor allem im Senat so sind, dass die das nicht mitmachen. Das heißt also, wir haben auch gar keine Chance, den Mann in irgendeiner Art und Weise mit demokratischen Mitteln in die Ecke zu stellen.
Kommen wir mal zu einem Konflikt, wo der Name schon deutlich macht, worum es geht, nämlich nicht um einen Schal und um schöne weiche Dinge, sondern es geht um ein handfestes Kriegsszenario, der Kaschmir-Konflikt. Da könnte man sagen, ach, das ist so weit weg, aber so eine Atomwaffe, die kann ja doch schon ein bisschen fliegen, oder?
Ja, es hat sich natürlich verändert. Ich kenne diesen Konflikt noch seit meiner Kindheit, also in den 60er Jahren war das schon immer wieder ein Thema gewesen. Damals war das eine konventionelle Geschichte. Inzwischen haben beide Länder aufgerüstet, mit Hilfe auch der hinter ihnen stehenden, zum Teil Großmächte damals. Das ist ja alles auch, sagen wir, auf kriminellen Wege zum Teil passiert. Jetzt sind die in der Lage, sich gegenseitig damit zu drohen. Und das Dilemma ist, im Prinzip verbindet das, was dort passiert ist, uns mit ihnen, den Brexit, Donald Trump, AfD und alle zusammen. Das heißt, es sind Nationalisten und Populisten an den Regierungen in Indien, in Pakistan. In Indien ist das noch schlimmer. Das heißt also, die Vernunft ist zurückgedrängt worden und da weiß man nicht, in welche Situation die uns bringen mit diesen Konflikten. Das heißt, das, was über Jahrzehnte schwelt und auf niedrigem Niveau vielleicht stattfindet, da ist ja ständig ein bisschen Scharmützel, kann sehr schnell natürlich auch angesichts dessen, dass dann Hunderttausende mobilisiert werden, die dann rumschreien, bei Demonstrationen rumlaufen und fordern, dass man dann endlich dem anderen doch zeigt, dass man den größeren Knüppel hat. Also das ist alles doch eine neue Situation und wir haben an vielen Punkten dieser Welt irrationale, emotionsgetriebene politische Bewegungen, die letztlich dazu führen, dass die Welt sehr viel unsicherer geworden ist. Insofern ist so ein Kaschmir-Konflikt nur ein Teil dieser ganzen Entwicklung. Schauen Sie Brexit, wie das jetzt so weitergeht. Die haben die Leute belogen bei der ganzen Geschichte und haben natürlich große Angst, dass eventuell durch die ganze Prozedur, wie es läuft, es tatsächlich zu einer zweiten Abstimmung kommt und dann vielleicht genau das Gegenteil davon rauskommt. Das ist etwas, sag ich mal, Irrationales. Und selbst wenn die Briten schon in der Situation, die eigentlich als kühl und berechnend eigentlich galten in der Geschichte, schon so verfahren, da wissen wir, wohin wir steuern, wenn wir wie in Italien, wie zum Teil in anderen Regionen dieser Welt, dann plötzlich Leute am Ruder haben, die weder professionell sind, noch überlegt sind. Und Donald Trump fährt nach Vietnam, ohne dass die Diplomaten bis ins letzte Detail die Vorbereitung vollzogen haben, sondern denkt wirklich wie in so einem alten amerikanischen Western, er setzt sich an den Tisch und zieht jetzt den Kim da über den Tisch. Das ist so naiv und so lächerlich und bringt uns immer wieder an den Rand von Katastrophen.
In Zeiten, wo alle Menschen, die zumindest irgendwie an Internet haben, sich gut informieren könnten, der Bildungsstandard doch höher sein müsste und die Idee von Gesellschaft, von Politik doch so weit ausgereift sein müsste, weil man Menschen eigentlich nicht mehr dumm halten kann, weil sie jederzeit an alle Informationen rankommen können, zumindest viele Menschen auf der Welt, müsste doch eigentlich das Verständnis für Politik wachsen und die Leute sich nicht mehr so sehr verdummen lassen, aber es ist das Gegenteil passiert, habe ich das Gefühl, oder bilde ich mir das nur ein?
Ja, das ist auch gewollt zum Teil. Also wenn wir die Informationsverhältnisse sehen, natürlich, wenn sie klug sind, wenn sie gut ausgebildet sind und wissen, was sie mit diesen Informationen machen können, dann haben sie alle Möglichkeiten heute. Also das Internet ist fantastisch in dieser Hinsicht, aber wir haben ja auch dann noch die asozialen Medien, wo praktisch Wichtiges neben Unwichtigen steht, wo auch sehr stark, sage ich mal, Emotionen geschürt werden, wo viele Menschen ständig, ich habe hier so einen Spielplatz direkt gegenüber im Park, den ich jeden Tag sehen kann. Wenn Sie da sich anschauen, die Eltern, die da kommen, zu 80% spielen die mit ihrem Smartphone, nicht mit ihren Kindern. Das heißt, die Bildung der Kinder wird hier doch sträflich vernachlässigt und so geht das immer weiter. Dann haben die Kinder selber das Smartphone in der Hand und lassen sich natürlich in einer Art und Weise berieseln und ablenken, wie es früher mit dem Fernsehen nie der Fall gewesen ist. Das heißt, wir haben sowohl die Möglichkeit als auch die gegenläufige Entwicklung. Und wenn ich jetzt mal sehe, dass in Deutschland es eine ganze Reihe Parteien gibt, die auch und Politiker, die meinen, also das öffentlich-rechtliche Fernsehen, alles, was so mehr oder weniger soliden Journalismus darstellt, könnte man auch noch schleifen. Dann kommt man irgendwann zu Verhältnissen wie in Amerika und dann kann dann Donald Trump auch locker mal gewählt werden. Also der Trump ist auch hier wählbar. Das glaube ich jederzeit, aber selbstverständlich. Das sieht nur so aus, als ob wir davor gefeit werden. Nein, nein. Das heißt also an dieser Stelle, die Möglichkeiten bedeuten nicht, dass man auch was daraus machen kann. Und insofern ist die Gesellschaft nach wie vor gespalten. Es gibt Kluge, die nutzen das alles für sich, werden immer reicher und immer wohlhabender und immer mächtiger. Denken Sie mal allein an diese amerikanischen Unternehmen, die ganzen Informationen verwalten und uns damit auch manipulieren. Das ist ja auch ein Teil der ganzen Entwicklung, der zum Teil schon fast kriminell ist. Das heißt also, wir sind hier keineswegs eine Generation, die viel besser dran ist als die vorangegangenen.
Herr Lochthofen, das war schon wieder nicht optimistisch, aber naja. Haben wir irgendwas vergessen oder kann aber ich Sie...
Selbstverständlich, wir haben heute eine tolle Studie, die vorgestellt wird, dass dem Osten nach wie vor 20% Produktivitätsunterschied ist und es gab ja schon eine Aufregung diesbezüglich. Und es ist eigentlich unverschämt, das, was jeder weiß, sage ich mal so, in dieser Art zu verpacken und das einzige Neue war daran, dass diese sogenannten Spezialisten und Kenner vorschlagen, die ländliche Region einfach abzuklemmen. Das heißt, sie aussterben zu lassen, die Dörfer und das Ganze und nur noch in die Städte zu investieren. Also so einen Unsinn können nur Fachidioten verkünden. Glücklicherweise, und da muss ich sogar sagen, gibt es dann noch die Politik, die auch schauen muss, dass sie wiedergewählt, auch im ländlichen Raum und insofern auch da die Entwicklung stattfindet. Und dass wir 20% hinterherhingen, das ist nichts Besonderes. Jena ist natürlich längst aufgeschlossen zu Regionen, die wichtig sind im Westen, aber es gibt eben halt auch andere Gegenden, die nach wie vor zu tun haben und das bleibt so. Also wenn wir natürlich die politische Entwicklung haben wollen, dass noch mehr Leute extrem wählen, dann sollten wir die Ratschläge solcher Fachleute bewerten.
Ich bedanke mich abschließend, dass Sie das Wort Gera nicht in den Mund genommen haben und wünsche Ihnen eine angenehme...
Ich wollte gerade illustrieren, welche Region ist abgehängt. Da wollte ich gerade Gera sagen. Ich kann das nicht schon wieder mit Herrn Rose machen.
Sie sind doch sehr rücksichtsvoll, ne?
Selbstverständlich.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Jawohl, ich wünsche unseren Zuhörern natürlich eine schöne Woche.